Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, währenddem wir heute sprechen, sind die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern und der Hamas speziell in vollem Gange. Allerdings wissen wir nicht, was daraus wird in den nächsten Tagen. Hingegen, was wir sicher wissen, ist, dass die internationale Politik sehr viel kritischer Israel gegenübersteht seit einigen Tagen. Namentlich auch die deutsche Bundesregierung mit Bundeskanzler Merz, der letzte Woche und in den letzten Tagen vermehrt Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen äußert und sogar völkerrechtliche Vergehen angerufen hatten. Ist das ein Paradigmawechsel oder ist das Druck jetzt, wo die Situation sich zunehmend verschärft und der Versuch gemacht wird von Europa, die humanitäre Lage zu verbessern?
Seit einigen Wochen an der Spitze übrigens Spanien, wie schon traditionell in den letzten Jahren immer. Aber danach auch Frankreich, wie auch Großbritannien, gab es den ersten Schub einer deutlichen Umkehr und Abkehr von der israelischen Regierungspolitik in Gaza. Frankreich sehr deutlich auch mit Sanktionen drohend, Spanien sowieso schon immer als ein äußerst kritischer Begleiter dieser Regierung Netanyahu. Aber auch mit Großbritannien haben sich dann doch drei große Länder Europas in den letzten Wochen eindeutig positioniert. Netanyahus Kriegspolitik, die Verteidigungspolitik, die er in den Tagen immer mehr dramatisierend, aber auch deutlich aggressiv hat wirken lassen, wird von diesen europäischen Ländern nicht mehr toleriert und mitgespielt. Man darf nicht vergessen, dass Netanyahu das ursprüngliche Ziel, nämlich die Verteidigung Israels nach einem brutalen, noch nie dagewesenen Angriff der Hamas im Oktober vor 2 Jahren mit anderen Kriegs- und Verteidigungszielen gemischt hat. In den letzten Monaten geht es mehr und mehr um die Zerschlagung Gazas als bewohnbares Teil der Menschen. Und gleichzeitig aber auch geht es darum, wiederum auch in der Westbank darüber nachzudenken, dass man neue Siedlungen etabliert und aber auch die Bevölkerung Gazas im Gebiet Gazas zurückdrängt. Daraufhin haben sich aber auch andere Länder mittlerweile beschäftigt und der Blick auf diese Ziele werden immer kritischer. Nun muss man immer bedenken, bevor wir jetzt weiter in die Analyse gehen, dass die ursprüngliche Frage, warum Netanyahus Regierung einen Verteidigungskrieg führt, nämlich die entführten Geiseln, bis heute nicht gelöst ist. Noch heute befinden sich Geiseln, hoffentlich die meisten lebendig, leider aber einige tot, in den Händen der Hamas. Noch heute greift Iran über Hamas, aber auch die Houthis im Jemen, den Staat Israel an. So gesehen ist die Verteidigungsargumentation immer noch die richtige, aber, und das ist das Keyword der Gegenwart geworden, ist der Verteidigungskrieg, den Israel führt, noch verhältnismäßig. Hier haben wir, wie bereits angesprochen, einen neuen Blick, vor allen Dingen der europäischen Länder. Und zu diesem Blick hat sich jetzt nun Deutschlands neue Regierung mit Friedrich Merz gesellt. Man muss festhalten, dass die Vorgängerregierung sich da außerordentlich zurückhaltend gezeigt hat, währenddessen Friedrich Merz bereits in den ersten Tagen seiner Regierung als CDU-Bundeskanzler sehr deutlich sich von der israelischen Regierung distanziert, von der Verhältnismäßigkeit der Mittel deutlich den Israelis sagt, sie ist nicht mehr gegeben, zur Mäßigung aufruft und dadurch die Frage dann zusätzlich jetzt in Deutschland diskutiert wird, ist also das besondere Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland, das historische Verantwortungsverhältnis zu Israel, das Angela Merkel vor vielen Jahrzehnten in der Knesset angesprochen hat, noch die raison d'être der deutschen Politik? Oder entfernt sie sich mit der Kritik, die von Friedrich Merz gegenüber der israelischen Regierung in aller Heftigkeit, Deutlichkeit auch immer weiter wiederholt wird, verlässt damit die deutsche Regierung die Grundlage dessen, was bisher die deutsch-israelischen Beziehungen determiniert hat?
Und diese Frage stellen wir Ihnen. Was würden Sie da antworten, ja oder nein?
Ich würde sehr vorsichtig und differenziert darauf antworten, weil ja auch, wie wir dann vom anderen Politikern, aber auch vom Außenminister der Bundesrepublik Deutschland gehört haben, Waffenlieferungen in Frage gestellt werden, die Deutschland an Israel geschickt hat und weiter schicken soll. Und wir hören vom Teil der SPD, der Bundesregierung, ja noch kritischere Bemerkungen. Ich glaube, wir sind gerade an einer deutlichen Schnittstelle. Sind das verbale Aussagen, die der Diplomatie, aber auch der Frage der humanitären Betrachtung der israelischen Regierungspolitik im Gaza geschuldet sind? Oder ist das eine substanzielle Abkehr auch von einer Regierung in Israel, die in Deutschland als mittlerweile außerordentlich bedenklich und zwiespältig wahrgenommen wird? Die radikalen Äußerungen einiger Regierungsmitglieder der israelischen Regierung Netanyahu kommen natürlich auch in Deutschland an, in denen man sich die Frage stellen muss, sind die noch auf dem Boden der Menschenrechte? Sind sie noch auf dem Boden eines demokratischen Grundverständnisses? Sind sie noch auf dem Boden einer weltlichen Argumentation und nicht wie in Teilen der israelischen Regierung in einer religiösen Argumentation? Sind Persönlichkeiten wie der Innenminister Ben-Gvir im Rahmen eines demokratischen Regierungsdialogs noch Partner? Ich glaube, dass in den nächsten Wochen sich an diesen Fragen die Beziehungen der deutsch-israelischen auch Beziehungen noch einmal schärfen werden. Es muss aber noch eine Perspektive oder ein Motiv der deutschen Veränderung gedacht werden. Wir haben in Europa eine dramatische Krise, die auch von den Vereinigten Staaten und Trump bedingt ist, nämlich die Frage, wie weit sich die Europäische Union in der Ukraine als eine selbstständige, ernstzunehmende Einheit außenpolitisch, aber auch verteidigungspolitisch wird etablieren können. Und es wird nur gehen, wenn die großen Player, und das sind Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, mit Großbritannien zu einer Einheit auch im außenpolitischen und verteidigungspolitischen Konzept des Ukraine-Krieges gegen Russland aufstellen können. Bisher war Deutschland unter der alten Regierung eher zurückhaltend, sich in diesen Fragen zu positionieren. Friedrich Merz und seine Regierung ist da sehr klar. Europa braucht ein starkes Kerneuropa. Dieses starke Kerneuropa verpflichtet Deutschland, mit dabei zu sein. Und das bedeutet, zu einer Koalition mindestens von Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit Spanien und Italien, das sind die großen Länder, sich zusammenzutun. Es kann auch sein, dass dieser Schritt sich den anderen Ländern in der Israel-Regierungskritik anzuschließen, eines der Motive ist, warum Friedrich Merz jetzt schärfer gegen der israelischen Regierung auftritt. Allerdings wissen wir, dass er auch schon in den Wochen, bevor er Kanzler war, sehr, sehr deutlich seine Bedenken gegen die Regierungsarbeit von Netanyahu, sowohl was die verbal und mündlichen Aussagen angeht, war, als auch gegen die Schritte, die die israelische Regierung der israelischen Armee hat zubilligen lassen. Und diese kritische Betrachtung, die aus zwei Motiven gespeist ist. Erstens, Zivilbevölkerung darf nicht Opfer des Krieges werden, über das hinaus, was möglich ist, regte ihm die Frage der Aushungerung der palästinensischen Bevölkerung besonders auf. Und das Zweite, nämlich Annexion von Gebieten oder die Entleerung des Gebietes von seiner Population, in dem Fall die Vertreibung der Palästinensergesellschaft von Gaza, sind zwei Eckpunkte, an denen er sich abgearbeitet hat, nicht nur er, und die ihm dann wohl dazu geführt haben, als er sah, dass das sich weiter und weiter entwickelt, hier einen Wechsel des Schweigen, der stillen Diplomatie hin zur lauten Demokratie, Diplomatie umzusetzen.
Nun, im Juni, Mitte Juni richten Frankreich und Saudi-Arabien eine UNO-Konferenz in New York aus zur Frage der Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Lösung basierend auf verschiedenen Resolutionen der UN. Sie haben vorhin die Rolle von Europa angesprochen, jetzt kommt die Rolle und geopolitische Situation durch Saudi-Arabien mit ins Spiel, die ja ganz evident ist, auch in der Frage, wie sich Amerika letztlich positionieren wird. Was ist das genau, so eine Konferenz? Ist das symbolische Politik, um sich auch nochmals einzubringen, oder?
Also eines der Gründe, warum es keinen palästinensischen Staat gibt, sind die Palästinenser und vor allen Dingen diejenigen, die sie missbraucht haben. Das beginnt mit Arafat und der PLO und setzt sich bis heute mit Iran und der Hamas fort. Alle Repräsentanten, die so taten, als ob sie das Gute für die Palästinenser und Palästinenserinnen wollten, haben seit Jahrzehnten eigentlich diese missbraucht, um ihre Suppe zu kochen. Und das war Terror und das war Gewalt, auch gegen Israel, aber primär auch gegen die palästinensische Bevölkerung. Es gab mehrere Fenster für eine Zwei-Staaten-Lösung, an denen auch israelische Ministerpräsidenten ein offenes Ohr hatten. Sie wurden durch Intifadas beerdigt. Also wenn man über die Zwei-Staaten-Lösung an sich spricht, kann man auch die Frage stellen, ob Saudi-Arabien, eines der reichsten Länder der Welt, nicht hätte eine Befriedung herstellen können, und das seit Jahrzehnten, indem es das Elend der palästinensischen Bevölkerung unabhängig von Israel dadurch änderte, dass es Milliarden investiert hätte, um eine lebenswerte Stadt, um ein lebenswertes Leben, die Umstände von Bildung, Soziales und Ähnliches errichten hätte können, indem eine palästinensische Gesellschaft, vor allem die junge Gesellschaft, nicht in Elend, in Armut und Bildungsarmut gelebt hätte, angewiesen von terroristischen Strukturen, um zu überleben, sondern ihnen eine Welt hätte umsetzen können, in denen die Würde des Menschen alleine schon durch Wohnen, durch Bilden und durch soziale Institutionen, bis welcher Lösung auch immer, umgesetzt worden ist. Da sehe ich immer wieder doch die Doppelmoral und die Heuchelei, nicht nur Saudi-Arabien, sondern alle arabischen Länder. Das kann auch Katar sein, das können die Vereinigten Arabischen Emirate sein mit Dubai, das ist auch Jordanien und Ägypten sowieso. Also feststellen möchte ich, dass ein Teil des palästinensischen Elends seit Jahrzehnten darin besteht, dass es zwar eine verbale palästinensische Solidarität aller arabischen Länder gibt, die aber entweder durch militärische Unterstützung des Terrorismus oder aber durch Verelendung des palästinensischen Volkes umgesetzt wird. Das Sein und das Schein sind da sehr unterschiedlich. Jetzt kommen wir zur Rolle Israels. Auch Israel hat sehr oft die Chance nicht ergriffen, mit einer palästinensischen Repräsentanz, einer Bevölkerung, einer zivil aufzubauenden Repräsentanz, welche Arten auch immer von Kooperationen auf Augenhöhe aufzubauen. Nun muss man noch einmal betonen, solange Terrorismus in einer Realität der Beziehungen zwischen Palästinensern und Israelis besteht, kann man auch von Israel nicht verlangen, mit Terroristen zu verhandeln. Ich glaube aber, dass man in der Zivilbevölkerung hätte mehr machen können, mehr Brücken hätte bauen können. Allerdings, und das sage ich deswegen wiederholt, sobald das erfolgreich war, sorgten terroristische Aktivitäten, dass man das wieder verlieren und verlassen musste. Diese Konferenz ist eine der vielen Konferenzen, von denen wir jetzt sprechen. Sie kann keinen Erfolg haben, solange nicht die Beteiligten an diesem Konflikt, und dazu gehört immer auch Israel, aber auch die Palästinenser, die ja durch zwei Organisationen vertreten werden. Einmal die Hamas und zum anderen in der Westbank durch Abbas, die sich auch wiederum nicht grün und einig sind, kann eine solche Konferenz vielleicht Inspiration, Initiative anbieten, aber niemals ein Lösungsvorschlag, denn der müsste von den zu verhandelnden Parteien geschaffen werden. Zur Erinnerung, der Krieg, in dem sich die israelische Regierung zu verteidigen hat, ist ein Angriffskrieg des Irans durch seine Söldner der Hamas und im Libanon der Hisbollah und mittlerweile der Houthi in Jemen. Auch das zur Erinnerung. Die Houthi in Jemen schießen jeden Tag Raketen ab, mittlerweile sogar auf den Flughafen von Tel Aviv. Die Tatsache, dass Israel sich so großartig verteidigen kann, führt dazu, dass die Welt nicht den Eindruck hat, dass Israel permanent angegriffen wird, währenddessen umgekehrt die Bilder in den Palästinensergebieten uns zu Recht erschüttern, weil wir dann doch sehen, wie, ich will das gar nicht zynisch formulieren, aber wie erfolgreich in Anführungsstrichen die Angriffe der Israelis auf der anderen Seite sind. So hat man das Gefühl, dass die Israelis die einzigen sind, die mittlerweile noch militärisch aktiv sind und sieht nicht die Schäden, die verhindert werden, die auf israelischem Territorium stattfinden könnten, wenn sie nicht abgewehrt werden. Auch das führt zu einer Disproportionalität der Wahrnehmung dieses Konfliktes. Und die Konferenz in New York wird nur ein Erfolg sein, wenn wenigstens die Anerkennung aller auch arabischer Länder vorhanden sein wird, dass die Hamas die Aggressoren sind, dass hinter der Hamas der Iran steht und dass deswegen Israel sich vom Prinzip verteidigen kann. Erst dann, wenn alle Beteiligten dies Israel zubilligen, und es gibt überhaupt niemand, der daran zweifeln kann, kann man über die Verhältnismäßigkeit der Verteidigungsmaßnahmen Israel mit Israel reden. Und wie weit da noch eine Zwei-Staaten-Lösung auch territorial eine Chance hat, ist dann der allerletzte Schritt.
Nun, wir sind ausgegangen von den verschiedenen Ländern, Regierungen in ihrer Position zu Israel, die sich verändert hat. Es gibt jetzt, wenn man ins Detail geht, gäbe es vieles zu sagen. Es gibt Asymmetrien, Diskrepanzen, Widersprüchlichkeiten in der Argumentation. Man könnte alles einzeln vertiefen. Wenn wir jetzt aber mal kurz in die Zukunft blicken und das außen vor lassen, wir sind ja in einer Situation, vor allem Israel, in Zukunft diese jetzigen Kriegsgeschehnisse der Regierung und dem Land um die Ohren fliegen werden, oder sagen wir anders, das wird sie noch lange beschäftigen, die Abarbeitung all dessen, was da noch verhandelt und vielleicht diskutiert werden wird. Was kann dann jetzt der nächste Schritt sein, wenn mal eine Waffenruhe vorhanden ist, für eine langfristige, nachhaltige Lösung, weil man ja den Eindruck hat, dass der Rückzug Amerikas aus der Region dazu geführt hat, dass eigentlich eine völlig desolate geopolitische Situation entstanden ist, unter anderem auch durch einen Iran, der doch aktiver ist, als man sich das hätte vorstellen können, mit einem Trump, der ja einen Deal machen will mit Iran. Also all das mitgenommen, was kann für Israel mit weniger Solidarität in der internationalen Politik eine Lösung sein, die umsetzbar ist?
Ich glaube nicht, dass Trump sich mehr zurückgezogen hat als die anderen Präsidenten der letzten Jahre. Seine Rhetorik ist schwankend, verunsichernd, nicht nur im Nahen Osten. Aber das Grundprinzip, dass Amerika mit Israel eine besondere Beziehung haben und übrigens aus Interessen, die Amerika im Nahen Osten hat, scheint mir noch nicht im Zweifel. Zweitens, es ist doch erstaunlich, Wir erleben in den letzten Monaten schon sehr erhebliche Auseinandersetzungen, militärische Auseinandersetzungen im Gaza. Und ich will es noch einmal betonen, bei aller Kritik, und ich übe diese Kritik auch an die israelische Regierung, ist es nach wie vor ein Verteidigungskrieg, denn solange die Geiseln nicht zurückgekommen sind und solange die Hamas, die angegriffen hat, nicht eine Waffenruhe oder einen Frieden mit anbietet, muss sich, kann sich, darf sich Israel verteidigen. Das Ob ist also unstreitig, über das Wie muss man diskutieren. Aber erstaunlich ist doch, dass bei diesen doch sehr heftigen, seit 2 Jahren kriegerischen Auseinandersetzungen noch nie die meisten arabischen Staaten so still und so auch zurückhaltend die Kritik gegen Israel haben verlautbaren lassen. Noch nie haben arabische Staaten so wenig Solidarität für die Palästinenser und die Hamas in Gaza formuliert wie in unserer Gegenwart. Man muss sich dann doch, wenn man international denkt, die Frage stellen, warum? Weil hinter all diesen Aktionen, Organisationen, ein Land steht, der Iran, der kein arabisches Land ist, der aber auch gern die Vorherrschaft der muslimischen Welt ereignen würde. Und natürlich fühlen sich Länder wie Saudi-Arabien oder sonstige Prinzessinnen, Prinzen und Königländer, auch Katar, bedroht vom Iran. So gesehen gab es ja auch in den letzten Jahren eine anfängliche, immer noch bestehende Zusammenarbeit, sogar diplomatische Beziehungen mit arabischen Ländern und Israel, die wiederum diesen Konflikt überlebt haben. Das ist erst einmal auch etwas Positives im Nahen Osten, dass Israel mit arabischen Ländern diplomatische Beziehungen unterhält, die durch diesen Krieg nicht abgebrochen worden sind. Diese Komplexität ignorieren wir vollkommen in Europa. Wir sind eindimensional konzentriert auf, es gibt die Israelis, es gibt die Palästinenser. Und wenn die beiden miteinander einen Frieden schließen würden, ist der Nahe Osten befriedet. So ist es nicht. Denn auch hier haben wir geostrategische Fragen, die noch lange nicht geklärt sind. Man darf sich nicht zurücklehnen. Der Ersatzkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran im Jemen hat Hunderttausende Opfer gekostet. Es sind die alten Probleme zwischen Houthis und den anderen. Wir sehen, dass in der arabischen Welt nach wie vor eine hohe Destabilisierungsgefahr vorhanden ist. Einerseits gibt es Modernisierung, wie zum Beispiel Dubai. Gleichzeitig gibt es in Dubai immer noch eine sehr diktatorische, autoritäre Macht, die eigene Bevölkerung nur zu einem ganz bestimmten Punkt in die Moderne bringt. In Saudi-Arabien sind die Frauenrechte immer noch am PKW und an der Erlaubnis, Autos zu fahren, revolutionär als Fortschritt markiert. Ansonsten sind wir im Mittelalter. Es gibt geostrategische Fragen, die auch zu tun haben mit dem Öl, mit den Bodenschätzen, die ja nun wieder auch eine eigene Machtstellung ist und die im Verhältnis zum Krieg, das gerade in Russland stattfindet, wo Russland die Ukraine angreift, auch von Bedeutung ist. Die muslimische Welt verändert sich. Die großen Populationen der muslimischen Welt sind nicht in Saudi-Arabien, Katar oder gar Ägypten, sondern in Ländern wie Indonesien und Malaysia. All das führt eben nicht zu einem Schwarz-Weiß-Denken und die Interessen dieser Länder in der arabischen Welt sind heute mehr gekoppelt mit denen Israels als mit radikalen muslimischen Extremisten. Ökonomisch ist eine sehr potenziell erfolgreiche Zukunft zwischen Israelis und den reichen arabischen Ländern zu sehen. Die einen haben Know-how, vor allen Dingen für Hightech, und die anderen haben das Geld. aber auch in der Stabilisierung der Region, und da will ich noch ein Land nennen, um es noch komplizierter zu machen, nämlich die Türkei, sind die Probleme von Aggression und von Machtsehnsucht so groß, dass viele dieser Länder sich auf das israelische Geheimdienstwesen und die Amerikaner verlassen müssen, damit die Prinzen und Könige gesichert sind. Mit all dem, was ich also sagen will, ist, neben dem Thema der Palästinenser und ihrer humanitären Berechtigung, es ist überhaupt keine Frage, diese Menschen sind wie alle Menschen auf dieser Welt Menschen und stehen unter der Prämisse der Menschenrechte, sind die Interessen und die komplexen Zusammenhänge weit über diese Frage bei allen Beteiligten hinausgehend. Wenn dann sich die Europäer einmischen, und man muss ja auch da kritisch sein, Großbritannien war die Kolonialmacht im Nahen Osten und mit der Balfour-Deklaration im letzten Jahrhundert haben sie mit Sicherheit nicht den Frieden in der Region garantiert. Dass gerade die Briten glauben, sie müssten erneut im Nahen Osten Ordnung schaffen.
Nun, das gesagt und das gehört, ist dann die Realpolitik das, was jetzt tagtäglich im Vordergrund steht, und die Frage für Israel, wie sich die nächsten Wochen bewerkstelligen lassen. Der Druck wird sicher auch wirken in Israel, dass sich die Kriegshandlungen verändern und dass sich die humanitäre Situation verändern wird. Was passiert danach, wenn mal Waffenstillstand ist, aus Ihrer Sicht?
Ich will noch einen Schritt grundsätzlicher werden. Die Idee, dass es einen palästinensischen Staat geben könnte, ist per se keine außerordentliche Vision. Aber ein palästinensischer Staat kann nur ein Staat sein, der in der Ablehnung jeder Form von Gewalt als Mittel der Politik sich darstellt. Und damit meine ich die Gewalt nicht nur gegenüber Israel, sondern gegenüber der eigenen Bevölkerung. Man muss vorsichtig sein, wenn man in diesen Regionen von Demokratie spricht, aber man muss sehr bestimmt sein, wenn man in jeder Region der Welt verlangt, dass die Macht sich nach ganz bestimmten minimalen Prinzipien der Freiheit und der Menschenwürde orientiert. Solange das in den palästinensischen Vorstellungen nicht übersetzt wird, wird es keinen Palästinenserstaat geben. Zweitens, jeder Staat muss aus sich selbst heraus sich ernähren können. Wie weit das momentan bei den Gebieten, welchen auch immer übrig bleiben, selbst bei Rückzug von Siedlungen, ist nicht vorhersehbar. Im Gegenteil. Auch schon vor 20 oder 30 Jahren waren die Gebiete, die die Palästinenser hätten haben können, nicht ausreichend, um einen eigenen Staat zu generieren, zu organisieren, zu finanzieren und die Bevölkerung auch zu einem minimalen Lebensstandard zu garantieren. Auch darüber kann man aber, wenn man visionär ist, nachdenken und Pläne schaffen, die überbrücken könnten. So gesehen ist ein palästinensischer Staat an sich, auch wenn er heute viele Hindernisse überwinden müsste, per se keine unmögliche Realität. Aber wenn man dieselbe Diskussion in der Realität des Nahen Ostens formuliert, müsste man die Frage stellen, wer sind die Paten, wer sind die Garanten, dass diese Mindeststandards in Erfüllung gehen? Und da sehe ich momentan kaum eine Organisation oder einen Staat, der diese Verantwortung übernehmen würde wollen oder der man Vertrauen haben kann, dass sie diese Mindeststandards umsetzt. Nun zur israelischen Politik. Ich glaube, dass die Regierung nicht mehr lange in der Lage sein wird, ihre Pläne so exzessiv, aggressiv, bedingungslos fortzusetzen. Irgendwann kommt immer ein Punkt, auch in der internationalen Politik, wo ein solches Vorgehen gestoppt wird, gestoppt werden muss. Ich persönlich bleibe dabei, dass bei der Frage der Nahrungsbetreuung einer Bevölkerung, die sich selbst dadurch im Krieg befindet, weil die Hamas Israel angegriffen hat, eine so grundsätzlich humanitäre Aufgabe ist, dass kein Staat und auch nicht der Staat Israel an dieser Schraube drehen kann. Richtig ist, die Verteilung der Nahrungsmittel wurde sowohl von der Hamas als auch von einer UN-Organisation nicht regulär umgesetzt. Korruption und Gewalt gehörten dazu. Die Bevölkerung bekam zu wenig ab. Aber es ist jetzt Aufgabe der Israelis, das in einer Art und Weise gestaltet zu haben, in der entweder die Flächendeckung der Nahrungsmittel gewährleistet ist oder dann mit anderen wiederum zu verhandeln, dass dies gewährleistet sein kann. Und da ist jede Stunde eine zu viel, weil die Menschen hungern und dursten. Ich glaube, dass die militärische Maßnahmen, die die israelische Regierung momentan betreibt, ebenfalls endlich sein werden. Ob das allerdings zu dem führen wird, was, und davon bin ich überzeugt, selbst die Regierung Netanyahu will, nämlich ein Waffenstillstand, mindestens ein Waffenstillstand, ist trotzdem bei allem zu kritisierenden Verhalten an der israelischen Regierung deswegen unwahrscheinlich, weil solange die Hamas die Grundfragen nicht erfüllt, und das sind keine Bedingungen, alle Geiseln müssen nach Israel übertragen werden und die Waffen werden niedergelegt. Solange diese beiden Punkte von der Hamas abgelehnt werden, kann man letztendlich nicht verlangen, dass Israel von sich aus und freiwillig aufhört, ohne dass das Gegenüber, das angegriffen hat, mindestens zur gleichen Zeit dasselbe tut. Und da endet dann auch jede Kritik von Herrn Merz und von Macron. Israel ist in einen Krieg gehoben worden, angegriffen worden. Und die Angreifer sind immer noch nicht bereit zu sagen, wir hören auf. Nach meinem Verständnis können wir alle Fehler der Kriegsführung Israels benennen. Aber wir können von Israel nie verlangen, sie sollen vor dem Angreifer aufgeben, aufhören. Und an dem Punkt kann man in Paris, in New York oder ich jetzt in Frankfurt sehr kluge Ratschläge geben. Aber solange Israel beschossen wird, kann man von einem Land nicht verlangen, sich nicht mehr zu verteidigen.
Zum Schluss noch die Frage zu Benjamin Netanyahu, der ja zwischen Hamburg und Ambros ein wenig steht. Auf der einen Seite hat er ja die Situation in Amerika, dass die Amerikaner und Trump vielleicht einen Deal machen wollen mit Iran, das will Netanyahu nicht. Und zum anderen hat er in der eigenen Regierung Leute, die schon längst vor dem 7. Oktober ein Groß-Israel gefordert haben, das jetzt im Zeitfenster nach dem 7. Oktober sozusagen versucht wird umzusetzen. Das sind ja enorme Spannungen, die da auf ihn von beiden Seiten wirken.
Das ist richtig. Aber ich würde gerne ein paar Monate zurückgehen, bevor es einen Krieg gab. Ich halte die Regierung Netanyahu nicht für die Lösung der Probleme, sondern das Problem selbst. Die wichtigste Grundlage für die Zukunft des Staates Israel ist, dass es ein demokratischer Staat ist, der der Menschlichkeit verpflichtet ist und der ein Staat ist, der nicht zu einem Religionsstaat wird. Der Einfluss der religiösen Parteien in Regierungsarbeit hat mittlerweile ein Maß erreicht, das unerträglich ist. Und die Tatsache, dass Rechtsextremisten, und da gibt es keinen Unterschied, ein Rechtsextremist, also ein Mensch, der Menschen hasst, der gegen Menschen hetzt, ist derselbe Rechtsextremist, ob in Berlin, Paris, New York oder Tel Aviv. Und damit also die Demokratie mit Füßen tritt, hat in einer demokratisch-israelischen Regierung nichts zu suchen. Die Regierung Netanyahu wird, wenn hoffentlich bald es möglich geworden ist, die Waffen ruhen zu lassen, dann wie vor dem Krieg immer noch das Problem der israelischen Zukunft darstellen. Die Auseinandersetzung, die sich seit Jahren auch und immer wieder und insbesondere in der israelischen Gesellschaft zu einer Krise und zu einer Spaltung entwickelt hat, ist, soll Israel im 21. Jahrhundert, der einzige jüdische Staat auf dieser Welt, den Prinzipien der Menschenwürde, der Freiheit, des Respekts im eigenen Land und damit der Demokratie, der Rechtsprechung, der Gewaltenteilung verpflichtet bleiben, dann ist es das Israel, das David Ben-Gurion geschaffen hat. Oder verfällt dieses Land in einer pseudodemokratischen, extremistischen und korrupten Situation der politischen Macht? Diese Frage wird viel entscheidender die Zukunft Israels determinieren als die nächsten Wochen und der Gaza-Krieg.
Diese Frage haben wir schon oft erörtert und werden sie auch weiterhin erörtern. Vielen Dank, Michel Friedmann, für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.